Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein wunderschöner Montagnachmittag sei euch gewünscht. Hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Dabei sind heute auch wieder Fabi und Sören. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Moin aus dem hohen Norden, diesmal aus Hamburg sozusagen.
Also Sören, man muss ja festhalten, der Fabi, der kommt rum freitags in Dortmund, montags in Hamburg, also richtig
Mann schön. Mann von Welt.
Absolut, ja, definitiv. Freitagabend in der Fußballhauptstadt Deutschlands gewesen, in Dortmund beim Schlagerboom. War derjenige, der, glaube ich, am wenigsten ein Stück weiter die Wirtschaft dort unterstützt hatte. Ich war noch nie auf einem Event, habe ich zu meiner Frau auch gesagt, wo ich so wenig Geld gebraucht habe, nämlich ganze 4 Euro. Und das war nämlich für Popcorn, was wir unserer Tochter als Geschenk mitgebracht haben, dafür, dass sie nicht mit durfte. Ansonsten tatsächlich kein Geld ausgegeben. Unglaublich.
Kein Parken? Keine Parkgebühren?
Parken hat die Frau bezahlt, es waren 10er, aber in der Halle selber nur 4 Euro tatsächlich.
Also seid ihr komplett ohne Getränke quasi durch den Abend gekommen?
Ja, ganze 3 Stunden.
Oh, so ein Respekt, oder? Ohne Alkohol, das sich jetzt alles zu ertragen.
Also ich sag mal, die Kombination Schlager und Alkohol ist eigentlich die Kombination, die immer funktioniert. Deshalb bin ich ein bisschen verwundert. Aber manche Leute brauchen keinen Alkohol, um Spaß zu haben.
Okay. Ja, wie gesagt, ich war auch Fahrer, also komplett nüchtern auch den Abend verbracht und wieder nach Hause gefahren, so wie es sich gehört.
Aber nur eine kleine Randnotiz zu der Sache am Freitag, Fabi. Ich bin rein zufällig nämlich beim Laufen an einem Plakat vorbeigelaufen. Du sprachst ja davon, dass ein totales Verkehrschaos war und viel los war. Kann es eventuell daran gelegen haben oder wart ihr wirklich auch beim Schlagerboom oder vielleicht vorher auch noch auf der Erotikmesse, die auch in Dortmund stattgefunden hat?
Tatsächlich sind wir da vorbeigelaufen und ich hatte mich nämlich schon gewundert. Also Schlagerfans erkennt man ja 60 Meter gegen den Wind. Und dachte mir dann schon, irgendwie stimmt hier was nicht. Da waren auch Frauen mit sehr, sehr hohen Absätzen und Schuhen unterwegs. Männer, die komisch angezogen waren. Bis wir dann tatsächlich eben auch an der Halle vorbeiliefen, wo die Erotikmesse auch war. Ja, tatsächlich.
Ah ja, okay.
Aber einiges geboten an dem Freitagabend.
Sehr schön, sehr schön. Gut, wie kriegen wir jetzt den Turnaround? Zu viel geboten. Machen wir mal die Länderspielpause. Blicken wir mal auf die deutsche Nationalmannschaft, Sören. Am Ende kann man festhalten, 2-0 Siege und zweimal mehr oder weniger die Pflicht erfüllt.
Pflicht erfüllt, Tabellenführung ja auch zurückerobert. Also von daher ist das, was unter den beiden Länderspielen steht, sicherlich keine Highlights, was das Spielerische betrifft. Vielleicht so ein bisschen, was sich abzeichnet, so die ein oder andere Position, wo der Bundestrainer jetzt nochmal klar gemacht hat, welche Positionen auf jeden Fall besetzt sind mit Spielern. Ich denke mal, dass zum Beispiel ein Schlotterbeck nach seiner Verletzungspause quasi direkt eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist ein deutliches Zeichen, aber alles in allem, glaube ich, erneut keine spielerischen Highlights.
Ich muss zugeben, Fabi, bei dem 4-0 bei Luxemburg, wo wir ja eine 70-minütige Überzahl auch hatten, habe ich ehrlich gesagt nach dem 1-0 auch schon ausgemacht.
Bei den Spielen. Ich auch. Zumindest. Ich auch. Also ich finde tatsächlich, was ich dann im Nachgang natürlich mitbekommen habe, ist, ich weiß nicht, wie es euch beiden kommt, aber jetzt hatten wir 2 Gegner mit Luxemburg und Nordirland. Fand ich, dass man die dann teilweise auch hier in den Medien besser gemacht haben, als sie eigentlich sind. Es sind für mich nach wie vor irgendwo Fußballzwerge, die du entweder mal im Vorbeigehen oder eben dann auch sehr deutlich schlagen musst, vor allem dann auch in einem Heimspiel. Gut, jetzt ein 4-0, aber ich glaube, das darf man dann in der Art und Weise, wie es dann zustande kam, definitiv nicht zu hoch hängen. Und dann vielleicht greife ich auch schon mal vorweg auf das Spiel gegen Nordirland. Ich habe es ja in unsere Gruppe auch geschrieben. Da muss man schon ganz ehrlich sagen, also wenn das Niveau ist, was wir zu leisten imstande sind, dann brauchen wir für die Weltmeisterschaft definitiv nicht wirklich mit der K.O.-Phase zumindest langfristig planen, weil dann wird sehr, sehr schnell vorbei. Das ist sehr, sehr dürftig. Und wenn man dann sieht, wie schwer wir uns tun und spielerisch, wie schwach wir sind, finde ich ganz, ganz schwierig. Und dann eigentlich bezeichnend dafür, einen Bundestrainer oder eben auch die ganzen Spieler, egal wer es war, immer von den Basics zu sprechen, ist für mich eigentlich auch ein Indiz dafür, dass wir komplett in der falschen Ecke unterwegs sind. Weil meistens ist ziemlich viel im Argen, wenn man von den Basics spricht, die eigentlich, wie gesagt, bei eben auch den vermeintlichen Topstars, die wir in unseren eigenen Reihen haben, eigentlich kein Thema sein sollten. Und das ist dann schon ganz harte Kost, die die Nationalelf uns da bietet.
Ja, und die Basics, die du gerade angesprochen hast, sollten ja sowieso bei jedem Spiel Grundvoraussetzung sein. Da hat man sich jetzt anhand der beiden Spiele ja auch wieder ein bisschen schön rausgeredet. Einsatz, Laufbereitschaft, alles wieder da. Gute, meiner Meinung nach sind das Grundtugenden. Aber gut, wenn man sich daran dann ja aufzieht, lassen wir es mal so dahingestellt. Und bei dem 1-0-Sieg in Nordirland war es ja wirklich so, dass wir da auch mit dem blauen Auge noch davon gekommen sind, gerade in der Schlussphase, wie uns die Iren da teilweise noch vor Probleme gestellt haben. Und da können wir uns ja auch, glaube ich, bei Oliver Baumann bedanken, der ein paar Mal noch gut gerettet hat. Sonst sähe das nämlich auch ganz anders aus jetzt im letzten Break, dann im November, wo dann die beiden letzten Spiele anstehen, wo es dann wahrscheinlich zum Showdown gegen die Slowakei in Leipzig kommt, ne? Aber ansonsten 6 Punkte, Mund abwischen und weiter geht's. Aber ich glaube, so die Spieler, die jetzt so rund im Kader waren, die können sich auch berechtigte Hoffnung machen, dann wahrscheinlich im Hinblick auf die Weltmeisterschaft dann auch schon mit im Kader zu stehen, ne?
Ja, ich glaube, das hat Nagelsmann ja auch grundsätzlich vor den Qualifikationsspielen gesagt. Er will ja nicht mehr großartig experimentieren. Vielleicht kommt noch ein, zwei Überraschungen dazu, aber das wird der Kern der Mannschaft sein. Klar, Turnier ist da nochmal was anderes, eine Weltmeisterschaft ist da nochmal was anderes, aber mit dem Kader, auch wenn wir sicherlich den einen oder anderen Topspieler in unseren Reihen haben, gehen wir sicherlich nicht in den Wettbewerb als klarer Turnierfavorit. Mhm.
Ja. Du hast wahrscheinlich auch die anderen Ergebnisse so in den Parallelgruppen unter anderem verfolgt, Fabi. Da waren schon ganz andere Partien und Ausrufezeichen von der einen oder anderen Mannschaft, die deutlich souveräner durch ihre Gruppen marschieren als das deutsche Team, ne?
Ja, was heißt souveräne? Ich meine, muss ich mal die ganzen Top-Mannschaften anschauen. Also das sind jetzt alles keine Gruppen, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, die kämpfen wirklich um die Qualifikation. Nimm die Engländer, nimm die Franzosen und so weiter. Also
wobei deren Gegner schon nochmal, nichts jetzt gegen Luxemburg oder jetzt die Nordiren, aber die waren schon mit die schwächsten Mannschaften, die jetzt die
ja, klar, aber die Engländer ja genauso, aber ja, du musst da irgendwie durchkommen. Jetzt hast du, glaube ich, noch das entscheidende Spiel gegen die Slowakei zu Hause auch. Und auch da, das ist für mich nach wie vor in der Art und Weise, wie ich auch mit dem Fußball aufgewachsen bin. Ja, sorry, aber da muss normalerweise, ich kann mich an Zeiten erinnern, da ist man 2-3-0 drüber gegangen und dann war das Ding erledigt. Also über was sprechen wir hier eigentlich? Aber ja, du hast recht, ein paar andere Mannschaften sind deutlich besser in Form und das ist auch der Punkt, wo ich sage, im Moment müssen wir uns da eben auch in eine andere Gruppe von Mannschaften gesellen, die vielleicht im ersten Moment nicht wirklich viel mit dem WM-Titel zu tun haben werden.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Gut, und jetzt versuchen wir mal zur Bundesliga zu kommen. Freitagabend, Alte Försterei, Union Berlin empfing Borussia Mönchengladbach. Und was müssen wir sagen, Sören, für die Borussia geht es da weiter, wo es vor der Länderspielpause aufgehört hat, mit einer Niederlage?
Ja, ich glaube, da müssen wir auch das Wort Basics benutzen, weil ich glaube, die hat man am Freitagabend von der Borussia nicht gesehen, wenn ich mir die drei Gegentreffer anschaue. Ich glaube, 2 waren es auf jeden Fall, wo man einfach sagen muss, wenn du die Bereitschaft hast, gut zu verteidigen, dann darf dir das so nicht passieren. Dann dürfen die Gegentreffer so nicht passieren. Am Ende feiert Union einen verdienten 3-1-Sieg, das auf jeden Fall. Auch wenn es in der ersten Halbzeit ja vom Ergebnis her noch knapp war, aber über die gesamten 90 Minuten muss man wirklich sagen, dass die Unioner in allen Belangen die bessere Mannschaft war. Und man muss nur auf den Tabellenplatz gucken von der Borussia. Dann weiß man, was für einen Weg auch Eugen Polanski und jetzt Rufen Schröder vor sich haben. Aber wenn es an den Basics fehlt, und das muss ich wirklich sagen, Zweikampf, Härte, Mentalität, ja, dann wird es eng, gerade in der Bundesliga. Und in den nächsten 2-3 Wochen kommt es jetzt drauf an. Sie haben jetzt, glaube ich, nächste Woche das Spiel gegen Bayern München zu Hause. Klar ist das so ein Spiel, so ein Highlight-Spiel, wo im Optimalfall alles passen kann. Aber ich glaube, im Moment dürfte es eher darum gehen, eine große Niederlage zu vermeiden. Aber es wird ein langer Weg für die Borussia und das hat man jetzt am Freitagabend auch gesehen.
Fabi, Knackpunkt war, glaube ich, so letztes Drittel in der letzten Saison, wo wir die Gladbacher so leicht anklopfen gesehen haben, Richtung internationale Plätze. Und von da an satte 14 Spiele jetzt ohne Sieg, 7 Auswärtsspiele, nur 2 von 21 Punkten geholt. Das ist wieder die Borussia der letzten 3-4 Jahre, ne?
Also ich wollte gerade sagen, also dass die Situation, in der sie sich jetzt befinden, hat sich ja eigentlich schon seit Jahren angedeutet und war ein schleichender Prozess, glaube ich auch. Und ja, wie gesagt, also es finde immer, es ist immer schwierig, wenn dann handelnde Personen irgendwie dann nach dem dritten, vierten Spieltag oder fünften Spieltag die Segel streichen, freiwillig oder eben auch gegangen werden. Dann hat nun mal so eine Saison schon angefangen und du kannst am Kader nichts mehr ändern. Du kannst vielleicht noch den Trainer austauschen und das ist jetzt tatsächlich eine Mammutaufgabe und mir tut ehrlicherweise Eugen Polanski ein bisschen leid, tatsächlich, weil er gerade dabei ist, sich massivst die Finger zu verbrennen, weil ich glaube, jetzt hast du die Bayern vor der Brust und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist im Moment wahrscheinlich die Geduldsschnur oder Zündschnur sehr, sehr kurz und er wird auch dran glauben müssen und dann wäre damit sein Weg in die Bundesliga deutlich erschwert worden für die Zukunft, ist zumindest meine Meinung. Und dann kommt im Moment eben auch noch dazu, dass sie auch echt verdammt wenig Glück haben in ihrem Spiel, vor allem dann auch nach vorne wirkt es dann sehr, sehr ideenlos. Du bist phasenweise als Gladbacher überfordert mit Ballbesitz. Das ist ganz schlimm anzugucken. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist es vielleicht mal die Brücke zu schlagen zu den Unionern. Eigentlich der einfachste oder es war der offensichtlichste Move, den Baumgartner hat machen können, und zwar zurückzukehren zur alten Erfolgsformel. Und so spielt im Moment Union auch Fußball, zumindest in ihren Heimspielen, und sammelt hier fleißig die Punkte. Und das geht irgendwo ein bisschen unter. Das ist nicht wirklich attraktiv. Du hast aber jetzt, wie gesagt, die 10 Punkte und spielst eigentlich so wie vor 4 Jahren ungefähr, als du in die Bundesliga aufgestiegen bist. Das ist so ein bisschen die Parallele, die ich da ziehen kann.
Ja, voll im Soll, mehr oder weniger, ne? Ich meine, 10 Punkte, gehst nach 3 Minuten schon in Führung, so typisch nach einer Ecke und dann Kopf bei Doki. Ja, und dann profitierst du von der schlafmützigen Abwehr der Gladbacher, liegst dann 25 Minuten 2-0 hinten. Okay, dann kommst du zum Anschluss, 33. Tabakovic, aber hast dann noch so viel Zeit. Und du hast es gerade angesprochen, dieses ideenlose Spiel der Gladbacher nach vorne hin, 73% Ballbesitz und Union, ja, Räume eng gemacht, tief gestanden. Ging eigentlich nicht einfacher zu verteidigen an diesem Tag, ne? Und dann Khedira mit dem 3-1 kurz vor Ende. Ja, wird man sehen, wo der Weg Herr Gladbach jetzt in den nächsten Wochen hingeht. Ein Bekannter sagte, der Wendepunkt, positiv gedacht, wäre das Derby am 8.11. gegen Köln. Aber ja, in der jetzigen Form sehe ich da auch noch schwarz. Ja, und Union jetzt, Bremen, Bielefeld und Freiburg, die nächsten Spiele. Bielefeld im Pokal. Da kann man bis jetzt nicht meckern über die Saison von Union, glaube ich. Kann man soweit, glaube ich, ganz zufrieden mit sein. So, Samstagnachmittag. Wollen wir direkt mit dem torreichsten Spiel anfangen, Sören? Der 4:3 Auswärtssieg der Leverkusener in Mainz?
Ja, sehr gerne. Was sagen wir zu dem Spiel? Ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit kann man sagen, war es ein knappes Ergebnis, wenn man nur auf die Zahlen guckt. Aber wenn man dann das Amiri-Tor nimmt in der 70. Minute, was ja so aus dem Nichts kam, wurde es halt eben nochmal ein bisschen wild. Aber uns unterm Strich, auch wenn es 4:3 stand oder ausgegangen ist, muss ich sagen, Leverkusen hatten eigentlich aus meinem Gefühl immer alles im Griff, haben es dann unnötig spannend gemacht. Und für die Mainzer muss man sagen, klar, hohen Aufwand betrieben. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, 7 Spiele, 4 Punkte nur, muss man sich jetzt, glaube ich, auch langsam drauf besinnen, in der Bundesliga Punkte zu holen. Klar ist das gegen Leverkusen vielleicht nicht unbedingt eingeplant, aber jetzt das nächste Spiel, nächste Woche gegen St. Pauli, wird ein ganz, ganz richtungsweisend, nicht St. Pauli, sondern auswärts in Stuttgart, wird ein richtungsweisendes Spiel für die Mainzer.
Ja, zwischendurch nur die Conference League und den VfB sogar zweimal, ja, sogar nochmal im Pokal dann. Ne? Also gibt, glaube ich, momentan undankbare Mannschaften als den VfB, ne? Dankbare Mannschaften als den VfB in der Form der Zeit. Fabi, was machen wir mit den Mainzern derzeit? Ja, sonst hat es angesprochen, jetzt 9 Heimspiele ohne Sieg. Ist es nur der Abgang von Johnny Burkhardt oder kommen da viele Faktoren zusammen derzeit? Kein Spielglück, kann man, glaube ich, jetzt so nicht sagen. Ne? Ich meine, unterkriegen lassen haben sie sich nicht, sind immer wieder zurückgekommen. Das Spielglück fehlt auch so ein bisschen. Ne?
Ja, und auch der Spielverlauf jetzt am Samstag. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es eine Mainzer Mannschaft war, die sich geschlagen gegeben hat, sondern hat es wirklich immer wieder versucht, ist auch immer wieder zurückgekommen. Hat dann ein bisschen Pech gehabt. Ich meine, wenn du nach 11 Minuten durch einen Elfer so früh einen Rückstand gerätst, ja, trotzdem dann nochmal zurückgekommen. Aber ja, es sieht halt im Moment verdammt blöd aus. Am Ende kommt es eben auch ein Stück weit darauf an, vor allem in den Heimspielen, zumindest für Mannschaften wie Mainz, möglichst viele Punkte zu sammeln. Ich glaube, am Samstag war was drin. Man hat es aber tatsächlich auch ein bisschen hergeschenkt, in der Art und Weise, wie man dann auch das ein oder andere Tor verteidigt hat oder eben in dem Fall nicht verteidigt hat. Es kommt dann auch noch dazu und du bist halt qualitativ ja nicht wirklich im Sommer besser geworden als in der Vorsaison. Das kommt schon auch ein bisschen zu tragen im Moment.
So ein Knackpunkt wahrscheinlich so in die Elfmeterentscheidung gegen die Mainzer, beziehungsweise wo der VAR nicht eingegriffen hat.
Ja, absolut. Ja, das war wieder so eine Situation. Musst du da eingreifen als VAR oder nicht? Ja, am Ende steht die Entscheidung, aber das ist natürlich dann, Fabi hat es gesagt, das Spielglück, wenn du das im Moment nicht hast, dann wird es eben auch schwer, gegen eine Top-Mannschaft wie Leverkusen Spiele zu gewinnen. Okay.
Kommen wir zu RB Leipzig, die ihre beeindruckende Serie gegen die Aufsteiger fortsetzen, jetzt in 38 Spielen weiterhin ohne Niederlage, 33 Siege, 5 Unentschieden. Am Ende war
ist das so?
Ja, seitdem krass. RB in der Liga ist, 38 Duelle gegen Aufsteiger, alle immer gewonnen. Also 33 Siege jetzt mit dem Sieg am Wochenende und 5 Unentschieden.
Oh, okay, wow.
Und der war aber ja ziemlich knapp am Ende. 2-1 gegen den HSV, zweite Halbzeit, ein wirklich sehr guter HSV.
Ja. Ja, ich glaube, das muss man aus dem Spiel rausziehen. Also wir sehen nicht mehr ein HSV, der ja aus der zweiten Liga aufgestiegen ist und jetzt noch so ein bisschen seine Rolle sucht, sondern wir haben jetzt einen HSV gesehen, glaube ich, der auch gegen eine gestandene Bundesligamannschaft mithalten kann. Also sind angekommen in der ersten Liga. Das sah ja beim Derby gegen St. Pauli nicht danach aus, aber mittlerweile haben sie sich gefangen. Und muss ja auch sagen, sie haben, auch wenn man die erste Elf nimmt, sie haben ja Qualität im Kader. Vieira war jetzt zum Beispiel gar nicht dabei. Also sie können wirklich auch gefährlich sein. Und klar, braucht es auch immer ein bisschen Glück, aber die Leipziger hatten jetzt auch nicht den besten Tag. Da kann man es dann so drehen, sie hatten nicht den besten Tag und haben trotzdem gewonnen. Vielleicht dann eben auch, weil sie im Moment einen guten Lauf haben, weil sie der erste Bayernjäger einfach sind. Und dennoch würde ich schon sagen, auch wenn der HSV alles reingeworfen hat, haben die Leipziger sich das über die 90 Minuten schon verdient.
Mhm. Fabi, beim HSV eine deutliche Leistungssteigerung im Gegensatz zu den letzten Wochen. Wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass sich das Team jetzt erstmal finden musste. Den ein oder anderen positiven, ja, in den letzten Wochen positiven Punkt rausgezogen aus den ein oder anderen Spielen. Und jetzt am kommenden Wochenende kommt dann Wolfsburg. Momentan läuft es da ja auch wirklich nicht so gut. Von daher könnte das für den HSV schon wieder die nächsten Punkte geben. Mit dem Heimspieler.
Ja, wenn es so einfach geht, weiß, also jetzt muss man schon sagen, sie machen es sehr gut, der HSV. In den Spielen, wo was drin ist, wenn man jetzt mal Pauli ausklammert, schafft es der HSV auch zu punkten. Ich würde eher mal hier rund um RB Leipzig vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, vielleicht auch provozierend eine Frage stellen, weil für mich die Leipziger ohne internationale Belastung als einziges Team unter den ersten 5 oder 6, glaube ich sogar, bisher nach 7 Spieltagen aber auch noch nicht den Fußball spielt, den man von Leipzig eigentlich sich vielleicht vorstellen könnte bei dir oder bei der vermeintlichen Qualität, die angeblich in dem Kader herrscht. Ich finde, RB Leipzig ja, jetzt auch letzte Woche beim Spiel in Dortmund ein 1-1 geholt, aber eben auch kein Sieg. Jetzt so ein Spiel gegen den HSV und du bist eigentlich ja nicht wirklich die viel bessere Mannschaft. Dazu kommen dann noch so Ergebnisse wie, glaube ich, in Wolfsburg ein 1-0, ein schmuckloses. Ich meine, klar, am Ende die Punkte stimmen. Du hast es eben auch gesagt, Bayern-Verfolger Nummer 1. Aber ist das wirklich das RB Leipzig, vor dem du wirklich Angst haben musst?
Ich denke, ich
weiß es nicht.
Wirklich Angst ist, glaube ich, jetzt der falsche Begriff. Aber ich denke schon, dass wir die Leipziger jetzt auch, wir haben es ja am Anfang der Saison, während unserer Saisonprognose schon gesagt, wirklich bis zum Ende mit dabei haben wirst, um die Plätze 2, 3 und maximal 4. Und ich glaube, dass mit Ole Werner ein Trainer an der Seitenlinie steht, der vielleicht nach einem 2-1 dann auch mal ein bisschen defensiver denkt als nur diesen Hurra-Fußball, für den RB ja die letzten Jahre eigentlich immer stand.
Ja, aber es waren viele sehr enge Spiele. Ja. Also das Spiel kann in Wolfsburg kippen, das Spiel in Dortmund kannst du verlieren, jetzt auch gegen den HSV. Hm. Also ich meine, klar, hätte Fahrradkette, bin ich bei euch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, wenn der RB Leipzig jetzt gegen XY spielt, hätte ich Angst, dass die andere Mannschaft untergeht. Und das ist eigentlich auch schon, es wird ja immer gern dahingestellt, dass der Kader so stark ist, qualitativ die Jungs auch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau agieren. Und im Moment kommt es mir eher so vor, als würden sie sich Woche für Woche eigentlich mit guten Ergebnissen durch die Liga mogeln.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich glaube, Sören, dass noch einiges im Kader an Leistung schlummert.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch eine Entwicklung, die über den Sommer angestoßen wurde. Man muss ja sagen, dass sie ein anderes System spielen, dass sie geswitcht haben von der Dreierkette auf dieses 4-3-3, dass sie viele junge neue Spieler haben, neuer Trainer. Und ich glaube auch, dass es sicherlich noch viel Entwicklungspotenzial gibt. Und das Wichtigste, was jetzt einfach zählt, ist, dass sie die Punkte holen. Klar spielen sie vielleicht noch nicht den dominanten Fußball, noch nicht den Fußball, den man aus den letzten Jahren gewohnt ist. Aber ich denke mal, in den nächsten Wochen können wir mit einer Leipziger Mannschaft rechnen, die noch mehr Power auf den Platz bringt. Und das Entwicklungspotenzial ist ja eh groß, wenn man die jungen Spieler nimmt. Aber jetzt geht es erstmal darum, so viele Punkte wie möglich zu holen, um natürlich auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil die Unruhe war ja schon groß im Sommer. Von daher befindet sich Leipzig, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Gut, Unruhe ist ein guter Übergang, Sören. Unruhe haben wir jetzt auf jeden Fall in Wolfsburg und das schon seit vor der Länderspielpause. Im einseitigsten Spiel am Samstagnachmittag verschärft der VfB durch einen nie gefährdeten und hochverdienten 3-0 Auswärtssieg die Krise beim VfL Wolfsburg, die jetzt schon seit 12 Heimspielen und 6 Ligaspielen ohne Sieg sind. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären, aber das jetzt am Samstag war wirklich, ich glaube, der absolute Tiefpunkt der Saison, was die Leistung angeht, von jedem einzelnen Spieler.
Ja, das E-Auto bringt die PS noch nicht so wirklich auf die Straße, ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, es war, glaube ich, mit der enttäuschendste Auftritt jetzt am Wochenende, beziehungsweise in der laufenden Saison vom VfL. Mehr als verdient, 3-0 verloren, offensiv gar nicht stattgefunden, kaum Chancen erspielt, trotz Christian Eriksen, von dem man ja eigentlich auch die Hoffnung hatte oder bei dem man die Hoffnung hatte, dass er Kreativität mit ins Spiel bringt. Umso verwunderlicher fand ich, dass nach dem Spiel dann auch so klar dann eben auch der Trainer in Schutz genommen wurde, weil ich glaube, dass man jetzt so langsam auch anfangen muss, alle Schwachstellen klar zu benennen. Und wenn du mit 5 Punkten auf dem 15. Platz stehst, mit einer Mannschaft, die definitiv, wie auch die letzten Jahre, ich glaube, das ist auch immer dasselbe, was wir erzählen, Wolfsburg in den letzten Jahren immer hinter den Erwartungen zurückgeblieben, und so schlecht startet es in diese Saison, da muss man, glaube ich, langsam auch mal die Fehler knallhart ansprechen. Und es läuft überhaupt nicht gut. Klar kann man jetzt sagen, du nimmst jetzt die 3-4 Spiele, die du jetzt noch hast, bis zur nächsten Pause mit rein. Aber jetzt mit dem HSV-Auswärtsspiel, dann auswärts gegen Köln, also das sind 2 Spiele, die gewinnen muss, um, glaube ich, jetzt auch wieder so ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Aber es wird Zeit, dass der VfL punktet.
Und dazwischen noch das Pokalspiel gegen Kiel, ne? Haben wir auch noch. Ja, Fabi, steht der Trainer, also Sören hat es gerade gesagt, steht noch nicht zur Debatte, aber 2 Endspiele, ein Endspiel am Wochenende jetzt?
Ja, wie gesagt, trotzdem zahlt sich ja manchmal ein bisschen Ruhe und Gelassenheit auch aus. Ich frage mich halt einfach tatsächlich, wer im Moment überhaupt in der Lage wäre, dem VfL wirklich zu helfen. An sich, wenn man sich so die Mannschaft anschaut, da ist ja schon der ein oder andere dabei, den wir auch vor der Saison wirklich ziemlich angepriesen haben. Bisher ist davon noch nichts wirklich eingetroffen. Aber ja. Was soll man dazu sagen? Es ist im Moment sehr, sehr duster beim VfL Wolfsburg. Trotzdem glaube ich eigentlich auch, dass die Konstellation, so wie sie jetzt beisammen ist, durchaus auch für Erfolg stehen kann. Die Frage ist natürlich nur, was man sich selbst auf die Fahnen schreibt. Was ist für den VfL Wolfsburg überhaupt so ein Stück weit das Ziel, was man dieses Jahr erreichen will? Und wie weit oder sind sie davon im Moment auch wirklich entfernt? Das stellt sich für mich so ein bisschen zur Debatte. Ich würde jetzt einfach trotzdem mal weitermachen. Es war auch viel Pech dabei in den ersten, an den ersten Spieltagen, das muss man auch
Das
sagen.
haben wir immer wieder gesagt, richtig.
Ja.
Hätte es auch wieder oben stehen können. Also Ziel sollte ja zumindest sein, möglichst lange um die internationalen Plätze mitzuspielen, ne? Mit dem Kader. Aber gut.
Absolut.
Dann kommen wir zu einem Spiel, was wir, glaube ich, relativ kurz besprechen können. In Köln-Müngersdorf gab es eine Punkteteilung zwischen dem FC und dem FC Augsburg. Am Ende kann man, glaube ich, sagen, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Am Ende war es wieder der momentane Shootingstar, der in aller Munde steht. El Malla mit einem richtig schönen Traumtor sicherte dem FC da den einen Punkt zu Hause. Und ja, mit dem Punkt können, glaube ich, beide ganz gut leben. Spielerisch war es jetzt von beiden nicht so doll, aber da konnte man, glaube ich, im Vorfeld auch nicht wirklich mit rechnen.
Ja, ich glaube, wenn man die auf die Expected Goals schaut, bei Köln 0,6, bei Augsburg 0,96, das macht ja, glaube ich, schon deutlich, dass es jetzt kein Spiel für die Offensive war. Von daher 1-1 absolut gerechte Punkteteilung. Köln hat dann auch nach dem Rückstand, glaube ich, viel Aufwand betrieben. Sie haben das Spielglück, glaube ich, auch im Moment einfach auf ihrer Seite. Und mit dem Punkt kannst du gut leben, gerade wenn man auf den Tabellenplatz guckt, auf den die Kölner stehen.
Ja, auch voll im Soll. Gut, kommen wir zum anderen Unentschieden an dem Samstagnachmittag. Nur 2-2 spielte Heidenheim gegen Bremen, kann man glaube ich sagen. Ein Unentschieden, ja, mit dem die Bremer am Ende wohl trotz zweimaliger Führung noch am besten leben konnten, denn sage und schreibe 31 Torschüsse feuerten die Heidenheimer aufs Bremer Tor ab. Ja, ein Spiel, was Heidenheim ganz klar ziehen muss, eigentlich am Ende. Oder habt ihr das anders gesehen? Also gerade was die
Ja.
ersten 20, 25 Minuten da angeht, war ja wirklich das Feuerwerk da aufs Bremer Tor.
Ja, ich glaube, Mio Backhaus hat ja auch einen neuen Rekord aufgestellt in dieser Saison oder ligaweiten Saisonrekord. 28% Torschüsse abgewehrt. Also das spricht ja auch dafür, dass die Heidenheimer gerade in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Ja, und zweite Halbzeit, ich glaube, wenn man das Spiel dann so betrachtet, die einzelnen Szenen, geht das 2-2 schon in Ordnung, aber die Heidenheimer müssen sich dann vorwerfen lassen, dass sie in der ersten Halbzeit aus den Chancen, die sie hatten, die Tore nicht gemacht haben. Und ja, die Bremer, so ganz stabil wirken sie noch nicht für mich. Gerade auch, wenn man die erste Halbzeit nimmt. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, weil sie auch die Tore geschossen haben. Aber so ganz traue ich den Werderaner noch nicht über den Weg. 8 Punkte nach 7 Spielen zwar einigermaßen in Ordnung, aber wenn man auf die ja, Abstände schaut nach unten, da liegt jetzt nicht viel dazwischen. Sollte in den nächsten Wochen auch noch besser werden.
Bei den Bremern, Fabi, hatten wir schon die letzten Wochen vom harten Startprogramm gesprochen. Und ich glaube, hier kann man auch wieder festhalten, da wo sie die Punkte holen mussten und da, wo die Punkte vermeintlich eingeplant waren, haben sie die Saison ihre Punkte geholt, in Gladbach Pauli gewonnen und dann Leverkusen und jetzt in Heidenheim Punkt. Und jetzt hier bei den Punkten in Heidenheim kam, glaube ich, auch noch mit dazu, ja, die Art und Weise kam, glaube ich, auch durch die vielen Verletzten zustande, ne?
Wollte gerade sagen, also ein bisschen gebeutelt auch von der Verletztenliste, die Bremer. Trotzdem hättest du auch, glaube ich, in so einem Spiel, klar, die Heidenheimer haben wirklich alles befeuert in der Offensive, was sie hatten, oder alle Körner rausgehaut, trotzdem nicht zu einem Sieg gereicht. Aber du kannst eigentlich auch als erfahrener Bundesligist eigentlich auch so ein Spiel vielleicht mit einer gewissen Erfahrung über die Zeit bringen, vor allem wenn du relativ spät dann zum 2-1 triffst. Haben die Bremer dann in dem Sinne nicht geschafft, weil der Druck irgendwann zu groß wurde. Aber wie gesagt, ich schiebe es einfach mal darauf, dass im Moment viel zu viele Leute eben nicht einsatzbereit sind oder viel zu viele Spieler in dem Sinne. Und dann musst du einfach auch mal auswärts mit so einem Unentschieden zufrieden sein.
So, lieber Fabian, kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Der Klassiker. Die Bayern gewinnen auch ihr 11. Pflichtspiel in dieser Saison. 2-1 gegen Borussia Dortmund. Ich muss ehrlich gestehen, im Vorhinein durch die Länderspielpause habe ich nicht so viel vom Spiel erwartet. Am Ende war ich doch recht zufrieden eigentlich mit dem Spiel. War ziemlich abwechslungsreich. Gut unterhalten.
Ich finde auch. Ja. Sprich weiter.
Konnte man sehr mit zufrieden sein als neutraler Beobachter des Spiels?
Also ich finde auch immer so ein Topspiel dann oder dieses eine Spiel, was die Bundesliga ja zu bieten hat, immer nach einer Länderspielpause finde ich wirklich ganz schwierig. Also da muss man bei der Auslosung des Spielplans vielleicht auch mal beim nächsten Mal mehr drauf achten. Zum Spiel an sich... Also erste Halbzeit, muss ich ganz klar sagen, war maximal enttäuschend von den Dortmundern. Die Bayern wirklich in allen Belangen überlegen. Mir kam es auch ein bisschen so vor, als hätten die Dortmunder wirklich Angst oder die Hosen voll, als sie in dieses Stadion einmarschiert sind. Vorwurf an die Bayern, ganz klar, du hattest noch so 2, 3 Halbchancen beziehungsweise bessere Chancen, wo du durchaus auch ein Tor draus machen kannst. Olise, Pfostenschuss, Kimmich mal aus 16 Metern. Da musst du eigentlich das Zweite machen, dann ist der Spielverlauf vielleicht auch entsprechend vorgegeben. Kovac hat dann irgendwo in der Halbzeit, glaube ich, seine Fehler eingesehen. Ich glaube, was bei den Dortmundern eben nicht so gut funktioniert hat. Sie hatten eine Idee, sie hatten einen Plan, der war früh drauf zu gehen. Allerdings hat es die Dortmunder Mannschaft eben auch nicht geschafft, wirklich da beide oder alle drei Reihen entsprechend mit kleinen Abständen eng zu halten. Dadurch konnten sich die Bayern immer wieder befreien. In Person von Harry Kane, der wahrscheinlich mit eins der besten Spiele seiner Karriere gemacht hat, hat er selber, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt, der wirklich unglaublich war und das Spiel förmlich beflügelt hat. Und alles in allem muss man dann sagen, geht Bayern, glaube ich, ja schon irgendwo verdient als Sieger vom Platz. Klar, Spielverlauf zweite Halbzeit, hätte auch nochmal sehr, sehr eng werden können. Aber ich glaube, in Summe über die 90 Minuten, muss man sagen, hat der FC Bayern den Dortmundern wirklich in einer Hinsicht sehr weh getan. Und zwar in Form des knappen Ergebnisses. Weil so ein bisschen mein Eindruck entsteht oder entstanden ist direkt nach dem Spiel, dass die Dortmunder sich viele Dinge sehr gut geredet haben oder sehr schön geredet haben. Und am Ende des Tages muss man sagen, es war eine katastrophale erste Halbzeit und eben, dass du mit leeren Händen nach Hause gehst und vielleicht wäre da ein 4 oder 5-0 für die Dortmunder in der Endabrechnung doch besser gewesen, weil dann hätte man sich eben auch nicht über ja eine gute zweite Halbzeit in dem Sinne so gefreut. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Aber ich glaube, ja, so ein bisschen so ein fahlen Beigeschmack, glaube ich, kommt auch mit dazu, dass viele, muss man ja wirklich jetzt auch sagen, viele Situationen vom Schiri, so 50-50 Situationen, sehr häufig zugunsten der Bayern ausgelegt worden sind, wo ich den Ärger der Dortmunder schon verstehen konnte. Und dann haben wir natürlich noch die beiden, ja, oder die eine strittige Szene, die überhaupt erstmal zum 1-0 führt. Für mich als Verteidiger, ehemaliger, war es definitiv auch zu wenig, da jetzt einen Foul zu pfeifen. Ob da der VAR eingreifen muss, Sören, weiß ich nicht.
Das ist ein Witz, sich über die Situation aufzuregen. Ist für mich kein klares Foulspiel. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es wäre gar keinem großartig aufgefallen, hätte Lothar Matthäus nicht das angesprochen oder hätte gesagt, das wäre ein Foul. Also ich habe es in der Zeitlupe, klar, wenn du das so verlangsamst, okay, dann sieht man es irgendwann, da kann man sich ein Foul hinzudichten. Aber das war natürlich auch wieder so, dann auch nach dem Spiel, da hatte der BVB natürlich wieder so die ein oder andere Ausrede natürlich wieder auf seiner Seite, dass sie sagen konnten, ja, die 50-50-Situation. Aber es hat nicht daran gelegen. Und ich glaube, das hat man, Fabi hat es richtig gesagt, es war die erste Halbzeit. Ich muss mal ganz klar sagen, dass der Plan von Niko Kovac überhaupt nicht aufgegangen ist. Er stand komplett dagegen, was er vor dem Spiel gesagt hat, dass er mutig auftreten wollte. Er hat sich für die falsche Aufstellung entschieden. Ich glaube, dass dem BVB gerade in der ersten Halbzeit das Tempo gefehlt hat, dass ein Maxi Bayer komplett gefehlt hat vorne, dass Benze Baini in der Spieleröffnung hinten hätte den Vorzug bekommen müssen, aus meiner Sicht aus, für Niklas Süle, der auch nochmal ein anderes Thema, aber der, finde ich, auf dem Niveau mittlerweile wirklich Schwierigkeiten hat, enorme Schwierigkeiten hat. Und dann, zweite Halbzeit, kann man sogar auch die Wechsel von Kovac nehmen, dass er Joe Bellingham früher reinwirft als zum Beispiel Julian Brandt oder Fabio Silva, die offensiv für Offensive stehen, die das Spiel ja dann auch besser gemacht haben. Also man muss da, glaube ich, klar die Fehler benennen. Und die lagen, klar, wenn du verlierst, du brauchst auch eine gute Schiedsrichterleistung, okay. Aber in erster Linie lag es auch an den taktischen Ideen, die Niko Kovac hatte. Und der Plan ist komplett nicht aufgegangen. Man hatte, glaube ich, schon eine große Chance, auch etwas zu holen in München. Weil der BVB ja auch einen guten Lauf hatte. Das darf man nicht vergessen, den Wochen und Monaten davor. Von daher war es eine Riesenchance, die der BVB verpasst hat.
Okay.
Also ich will vielleicht nochmal zu der Situation hier bei Kane, was ja auch noch bezeichnend ist. Ich bin da ja auch irgendwo voll bei dir, Sören. Komisch ist ja auch, dass sich selbst bei den Dortmundern keiner drüber beschwert hat.
Ja.
Das kommt dann auch noch dazu und wie gesagt, und auf einmal wird es dann zum ganz großen Thema, wird dann überall im Fernsehen auch aufgegriffen. Puh, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das war dann Ding und zu den 50-50 Entscheidungen, ja, da absolut. Also da war oft mal pro Bayern, muss man ehrlicherweise auch sagen, aber das ist dann in Summe betrachtet, glaube ich, nach so einer ersten Halbzeit auch nicht spielentscheidend. Spielentscheidend ist dann einfach auch, ja, in der gewissen Hinsicht, ja, wenn du so ein zweites Tor kassierst, ich meine, es kann jedem mal passieren, aber das ist halt dann eben auch Bundesliga und da musst du halt dann einfach das Ding wegdreschen mit dem ersten Kontakt und dann passiert dir sowas gar nicht. Weil das ist ja auch noch so ein Punkt, was Bellingham da machen wollte. Ich verstehe es bis heute noch nicht. Also du kannst ja nicht hier auf der Torlinie davon ausgehen, den Ball in aller Seelenruhe anzunehmen, dich einmal zu drehen und dann sauber nach links wegzuspielen.
Also ich glaube, ja, da hat wirklich in dem Moment die Handlungsschnelligkeit gefehlt. Ich meine, dass da Olise aus 3 Metern dann plötzlich angerutscht kommt, konnte er vielleicht auch nicht mit rechnen. Aber ich glaube, die beste Situation wäre wirklich gewesen. Und ich glaube, das hätten auch einige Spieler in dem Moment gemacht. Wäre einfach ein ganz kurzer Lupfer gewesen. Ne? Hätte er das Foul vielleicht dann noch mitgenommen, Ball wäre weg gewesen. Aber sei es drum. Fabi, wenn wir es wirklich das Haar in der Suppe noch suchen sollten bei den Bayern. Ja, Gegentor wieder kassiert und.
Also ich finde schon, dass man hier mit den Bayern auch hart ins Gericht gehen muss, weil ich glaube schon, dass es vielleicht mit dem Spiel in Hoffenheim die zweite Halbzeit mit eine der schlechtesten Halbzeiten war, die wir diese Saison vom FC Bayern gesehen haben.
Ja. Ja.
Das muss man auch ganz klar so sagen. Also es war jetzt nicht so, als hätte der FC Bayern hier ein überragendes Spiel. Nee, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, und das ist eben das, was schon auch zu einer Spitzenmannschaft dazugehört, du musst die Ergebnisse dann am Ende ziehen können oder über die Runden bringen können. Und du hast jetzt deinen ärgsten Verfolger, hast du 2-1 geschlagen und bist jetzt in der Tabelle mit 21 Punkten aus 7 Spielen einfach Spitzenreiter. Ja, du hast ein Gegentor bekommen, aber ja, es muss auch ab und zu mal ja, wieder ein bisschen wehtun bei den Bayern, weil ich glaube, es war vieles zu viel und zu schön geredet worden. Jetzt eben auch mal so ein Warnschuss, der gut gegangen ist und du bist trotzdem als Sieger vom Platz gegangen. Aber es war keine gute Leistung der Bayern, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolut nicht.
Jetzt gilt es, glaube ich, wirklich bis zur Winterpause ja, nochmal auf die Zähne zu beißen, durchzuziehen. Man hat es ja jetzt am Wochenende auch gesehen, viele Optionen hinterher. Zum einen wechseln hatte man dann auch nicht mehr. Und der eine oder andere Spieler, dem würde, glaube ich, mal, ja, vielleicht mal nur eine Halbzeit oder mal eingewechselt zu werden in der 70. auch mal wieder ganz gut tun. Wirken der eine oder andere so langsam ein bisschen überspielt, finde ich zumindest. Was man dann vielleicht auch in der einen oder anderen Entscheidung und Konzentration dann sieht. Ne? Ich meine, Luis Diaz hatte schon letzte Woche, beziehungsweise beim vorletzten Spiel, einige Chancen, wo er nicht klar bei der Sache war, jetzt gegen Dortmund auch. Ja, muss man mal abwarten, wie sich das so gibt. Aber im Grunde, Fabi, bist du trotzdem zufrieden mit dem zweiten?
Ja, klar. Ne? Ja, muss ich ja. Also auch
7
mit dem
Punkte
Ergebnis.
Jetzt vor Dortmund.
Ja, doch, muss man ja klipp und klar so sagen. Also 7 Punkte vor Dortmund, 21 Punkte nach 7 Spielen. bester Sturm, beste Abwehr, Harry Kane in Weltklasseform. Also mehr geht nicht. Und trotzdem gibt es ein paar Baustellen, wenn ich mir die Viererkette angucke, mit Leimer auf der linken Seite, du tust ihm keinen Gefallen, wenn du den da noch viele Wochen spielen lässt, so viel der sich auch reinhaut. Rechts hinten mit Boyer eine absolute Schwachstelle. Also es gibt genügend Baustellen und genügend Jungs, die auch irgendwann wieder fit werden müssen, hoffentlich. Die Form muss im März und im April nach wie vor auf dem gleichen Niveau sein.
Aber für Conny Leimer möchte ich noch eine Lanze brechen. Also jetzt 100 Spiele für die Bayern jetzt am Wochenende gemacht. Also was der abreißt, wo er sich überall aufstellen lässt, der meckert nicht, der spielt seinen Stiefel da konstant runter. Erinnert mich so ein bisschen an den Fitten von der Einstellung her, Sebastian Rode. So vom Charakter her. Nur nicht so verletzungsanfällig.
Ja, du musst dankbar sein, dass du den im Kader hast, auf jeden Fall.
Ja. Dankbar kann auch der SC Freiburg sein, Sören, dass er Vincenzo Grifo hat.
Ja, das auf jeden Fall, wenn man, wenn du auf das Last-Minute 2:2 der Freiburger gegen Eintracht anspielst. Aber ich muss sagen, ich würde es nicht nur Vincenzo Grifo herausnehmen, weil ich glaube, dass die Freiburger auch gegen die Eintracht ein sehr, sehr gutes Heimspiel gezeigt haben. Sind ja 1:0 früh, 1:0 Führung gegangen. Klar, dann hat die Eintracht es relativ schnell gedreht durch zwei Tore von Burkhardt. Aber in der zweiten Halbzeit, muss ich wirklich sagen, war die Freiburger die bessere Mannschaft, haben mehr Aufwand betrieben, haben sich dann belohnt mit dem späten 2:2. Dann muss man ja noch sagen, hatte Ginter quasi kurz vor dem Schlusspfiff dann noch sogar die Chance, das 3:2 zu machen. Insgesamt müsste sich dann die Eintracht vorwerfen lassen, wirklich, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Leistung gezeigt hat. Ist ja vielleicht auch so ein kleines Spiegelbild der Saison, dass sie noch nicht so konstant sind, dass sie eben diese Leistungsstellen haben. Und für die Freiburger ist es ein Punkt, den sie sich auf jeden Fall verdient haben.
Und die Frankfurter nach den hohen Niederlagen zuletzt gegen die Bayern und Atletico, zwar jetzt auch wieder zwei Gegentore kassiert, aber wirkte zumindest wieder etwas stabiler. Und ich glaube, alle waren schon so ein bisschen mit den Gedanken jetzt beim Champions-League-Spiel, Heimspiel gegen Liverpool, die ja momentan auch deutlich schwächeln. Und da können wir uns, glaube ich, auch auf einen richtig schönen Abend in Frankfurt freuen bei dem Spiel. Fabi, bei dem Spiel noch irgendwas?
Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, es ist eigentlich das, was man von beiden Mannschaften, glaube ich, irgendwo auch erwartet. Im Moment zumindest, wenn man aber mal den Spielplan sich anguckt oder den Rahmenterminkalender der Mannschaften, das ist schon knackig. Also wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass es manchmal sehr viel ist, so die Belastung, die die ein oder andere Mannschaft hat. Muss man überlegen, die kommen aus einer Länderspielpause und spielen jetzt praktisch, diese Woche ist Champions League oder Europa League in dem Sinne. Nächste Woche hast du dann schon wieder Pokal unter der Woche. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag, was die Jungs da abreißen müssen. Wahnsinn.
Das sind, glaube ich, für die Teams, die wirklich noch überall vertreten sind, jetzt, glaube ich, 7 Spiele in 21 Tagen. Also, aber lieber spielen als Training, oder? War doch früher auch so.
Ja, klar.
So, und im letzten Spiel des Sonntages gewinnt die TSG Hoffenheim beim FC St. Pauli souverän, verdient mit 3:0 und feiert ihren dritten Sieg im vierten Auswärtsspiel.
Ja, verdient, du hast es angesprochen. Ich glaube, dank einer guten zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten sie auch noch ein, zwei Chancen. Die größere hatte Pauli durch Kars. Da hätte Pauli auch mit 1:0 in Führung gehen können. Aber die zweite Halbzeit war geprägt von der Dominanz der TSG. Absolut verdient, auch in der Höhe. Scheinbar im Moment auswärts wesentlich gefährlicher, die TSG, als zu Hause. Und vielleicht noch als positive Story natürlich das Comeback von Ozan Kabak nach der monatelangen schweren Verletzungen, die er hatte, dass er dann nochmal 4 Minuten spielen konnte, sicherlich auch ein gutes Zeichen für die nächsten Wochen, dass die TSG mehr Alternativen in der Innenverteidigung hat, aber er ist in einem sehr verdienter Auswärtssieg.
Ja, und Fabi, bei Pauli muss man jetzt auch so langsam die Blicke ein bisschen nach hinten richten. Vierte Niederlage in Folge nach dem relativ guten Saisonstart eigentlich, mit dem Unentschieden gegen Dortmund und dem Sieg im Derby.
Ja, du kassierst zu viele Tore, ne? Und ich glaube, am Sonntag hat sich auch jeder bei Pauli mehr ausgerechnet. gegen die Hoffenheimer, als dann am Ende wirklich ganz kalt erwischt zu werden und zwar 0-3 verdient zu verlieren. Ist natürlich bitter und jetzt hast du natürlich dann auch irgendwann auch den Druck, Ergebnisse zu liefern. Das trifft auch St. Pauli, zumal du sogar hinter deinem großen Stadtrivalen stehst.
Kommt noch mit dazu. Ja, sehr schön. Dann haben wir die erste Liga schon mal durch und jetzt kommen wir zur zweiten Liga. Ja, wo wollen wir anfangen, Sören? Fangen wir am besten an mit dem Freitagabendspiel, was ich mir sage und schreibe bis zur 60. Minute live vor Ort angeschaut habe, bis ich dann die Reißleine gezogen habe. Fortuna Düsseldorf verliert auch das vierte Heimspiel in Folge 2-1 gegen Eintracht Braunschweig. Eine katastrophale erste Halbzeit. Ja, Grenze schon fast an Arbeitsverweigerung. Eine total verunsicherte Mannschaft, von Pfiffen begleitet in die Kabine. Zweite Halbzeit mit leichte Steigerung, aber längst nicht den Fußball, den sich hier in Düsseldorf alle erhoffen seit Wochen und Monaten. Für Max Anfang wird es auf jeden Fall richtig, richtig schwierig in den nächsten Wochen, da den Turnaround in der Mannschaft zu finden. Vor allem, weil es jetzt am kommenden Samstag dann zur Hertha geht, ins Berliner Olympiastadion. Aber es waren ja noch einige andere Überraschungen am Wochenende geboten, Sören.
Ja, auch direkt, glaube ich, am Freitag das Parallelspiel, dass die Schalker deutlich mit 3-0 dank einer super Anfangsphase gegen Hannover gewinnen. Also damit habe ich in der Deutlichkeit auch nicht unbedingt gerechnet. Dann kann man sicherlich noch am Samstag den Heimsieg natürlich der Bochumer nehmen, 3-2 gegen die Hertha. Klar, wenn man die letzten Minuten vielleicht so ein bisschen rausnimmt, also wäre das Spiel jetzt vielleicht noch 5 bis 10 Minuten länger gelaufen, dann hätte die Hertha sicherlich noch das 3-3 geschossen, aber insgesamt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für die Bochumer. Unglaublich viel Leidenschaft auf den Platz gelassen. So einfach kann es manchmal sein, wenn man von Beginn an die nötige Einstellung auf den Platz bringt. Uwe Rösler hat es vorgelebt bei Temperaturen nahe an den 0 Grad, mit kurzer Hose und viel Leidenschaft an der Seitenlinie. Also das hat er sich, glaube ich, auch schon ganz gut eingelebt im Ruhrgebiet. Ja, und dann der Sonntag, 6-0 Heimsieg der SV Elversberg gegen Fürth, auch relativ deutlich. Also es sind viele Ergebnisse wieder dabei gewesen, vielleicht auch eine kleine Tendenz mittlerweile, dass die Elversberger vielleicht doch kein One-Hit-Wonder sind, sondern sich länger da oben halten können. Ja, und unten wird spannend. Die Nürnberger kommen nicht vom Fleck. Du hast Fortuna ja schon angesprochen. Da muss man sich auch ein bisschen wirklich Sorgen drum machen, dass die Stimmung da sich endgültig kippt. Also ist viel drin. Die Magdeburger, die diesen Punkt geholt haben in Darmstadt, den man sicherlich auch gerne mitnimmt. Also man kann sich auf die nächsten Wochen freuen in der zweiten Liga.
Bei den Elversbergern vielleicht noch, hatte ihnen ja letztes Jahr durch das hohe Torverhältnis dann auch das Relegationsspiel beschert. Auch jetzt schon wieder 22 Tore geschossen, Differenz von plus 16 und mit Abdul Talib, auch dem derzeitigen Torjäger mit 9 Toren, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch irgendwo in der Bundesliga aufschlagen. Also, und das 6 Tore, 5 davon erst in der zweiten Halbzeit gefallen. Ich habe es mir gestern in der Konferenz angeschaut. Darf eigentlich in der zweiten Liga auch nicht passieren, dass sie dich da so abschießen lässt. Fabi, wie ist denn der Frank momentan drauf, dein Bekannter?
Der ist ja vor langer Zeit schon ausgetreten und verfolgt es gar nicht mehr so, tatsächlich. Also von daher kann ich das gar nicht sagen.
Ach so, ich hätte gesagt, dass er sich mal gemeldet hat, dass er momentan ziemlich euphorisch daherkommt.
Der ist, als dieses Chaos war vor vielen Jahren, hat er gesagt, hab die Schnauze voll, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben.
Okay. Ja, Fabi, was bleibt für dich so hängen nach bei der zweiten Liga nach dem 9. Spieltag?
Dass jeder jeden schlagen kann, würde ich sagen.
Aber wobei es schon beeindruckend, also wie stabil die Schalker auftreten, hat ja, glaube ich, am Anfang der Saison überhaupt keiner mit gerechnet und dann jetzt auch so ein deutlicher Aussätzige in Hannover. Schon nicht verkehrt. Der 3-2 Auswärtssieg von Lautern da kurz vor Ende. Lautern hat sich, glaube ich, jetzt auch gefangen in den letzten Wochen. Wird wieder spannend. Spannend wird mit Sicherheit jetzt auch der morgige Dienstag und allgemein die Europapokalwoche, Fabi. Da haben wir Leverkusen gegen PSG.
Oh, 1-4.
Deutliche Klatsche, rechnest du mit? Okay. So, dann knüpft der BVB an die gute zweite Halbzeit beim Spiel in Kopenhagen an.
Nein, unentschieden würde ich sagen. 2-2. Zwei Tore für die Kopenhagener von Youssoufa Moukoko.
Ah, okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, am Dienstag nur noch ein Spiel, was ein bisschen noch im Vordergrund stehen könnte. Arsenal gegen Atletico hört sich, glaube ich, ganz gut an. Und dann können wir mit dem Mittwoch weitermachen, Fabi. Die Bayern zu Hause gegen Brügge. Sollte man die 9 Punkte eigentlich dann voll machen in den 3 Spielen?
2-0, würde ich sagen.
Meinst du, der ein oder andere bekommt mal eine Verschnaufpause?
Ja, ich glaube schon. 2-0 ist, glaube ich, ein Tipp, würde ich mitleben können.
Okay. Real Juve noch für dich, Fabi.
Oh, ich glaube, das ist ein 2-1 für Real.
Okay.
Ja, und wobei, wir haben am Wochenende auch verloren, Juve, ne? Gegen Como, glaube ich.
Ja,
ne?
2-0. Ja. Was macht denn der FC Chelsea mit deinem anderen Lieblingsverein Ajax?
Ja, Ajax im Moment gibt gar kein gutes Bild ab. Johnny Heitinger steht auch massiv in der Kritik. Von daher würde ich sagen 3-1 für Chelsea.
Okay, gut. Ja, und wer kriegt die Kurve beim Spiel Frankfurt gegen Liverpool? Wie sind da eure Tipps?
Ich glaube, das wird eine 1-1.
Meinst du, Frankfurt holt da was?
Zu Hause?
Ja, müsste eigentlich, ne?
Kann man. 1-1.
1-1, okay. Gut, Sören, der VfB ist noch zu Gast in der Türkei bei Fenerbahce. Spiele in der Türkei immer eine heiße Angelegenheit.
Ja, aber Spiele gegen eine türkische Mannschaft, da sind wir natürlich immer für die deutsche Mannschaft. Von daher würde ich sagen 3-1 für Stuttgart.
Stark, okay. Fabi, die Freiburger haben noch Utrecht zu Gast.
Da sollte es eigentlich auch 2-0 gewinnen können, ja.
Und zum Abschluss haben die Mainzer dann noch Zrinjski Mostar aus Bosnien zu Gast.
Spektakuläres 1-0, oder?
Ist egal, wie, Hauptsache gewinnen. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Gut, sehr schön. Dann haben wir nur noch zum Abschluss, dann haben wir auch alles chronologisch gut durchgearbeitet. Den Gewinner des Spieltages, Jungs.
Ozan Kabak, Comeback gefeiert, für mich mein Gewinner des Spieltags.
Okay.
Dann nehme ich den VfB, weil er seit langer Zeit mal auch spielerisch wieder überzeugt hat und auswärts 3-0 gewonnen hat.
Okay, und ich nehme heute mal 2 Spieler. Ich nehme einmal Robert Andrich, der jetzt den Rekord mit den meisten Auswärtssiegen aufgestellt hat. 38 Stück Sieg, nicht verloren. Löst damit unter anderem Dante ab, Fabi.
Wahnsinn.
Und krass. Noch André Kramaric, der mit seinem Tor am Wochenende gegen Pauli jetzt gegen alle aktuellen Bundesligisten mindestens einmal getroffen hat.
Okay, interessant.
So, sehr schön, aber eine coole Folge, hat Spaß gemacht mit euch Jungs.
Dann hoffen wir auf bis nächste Woche, oder?
Bis nächste Woche. Eine schöne Europapokalwoche wünscht ihr euch.
Ja, tschüss. Servus, ciao.